NDR Info. Themen des Tages.
Ja, auf diese Worte, auf die haben wohl sehr viele Bahnreisende in den vergangenen Tagen und auch Stunden gewartet.
Die gute Nachricht des Tages lautet, unsere Züge rollen wieder. Die großen Hauptachsen sind alle freigeräumt und befahrbar. Wir fahren im Fernverkehr in etwa 2/3 des Angebots ab heute wieder stabil.
So sagte es die Bahnchefin Evelyn Paller am Mittag am Hauptbahnhof in Hannover. Wintersturm Elli ist mittlerweile abgezogen, aber das Winterwetter, das bleibt erstmal im Norden und damit auch einige Einschränkungen. Der Deutsche Wetterdienst, der prognostiziert arktische Kälte. Dementsprechend nimmt der Verkehr auf der Schiene auch etwas langsamer wieder an Fahrt auf. Wie genau die Lage aktuell im Norden ist, unter anderem darüber sprechen wir gleich hier in einer Sondersendung der Themen des Tages auf NDR Info. Am Mikrofon an diesem Sonntagnachmittag ist Anna-Lu Beckmann. Hallo. Knackige Minusgrade, die gibt es derzeit wirklich überall in Norddeutschland. Der Bahnverkehr, der läuft noch nicht reibungslos. Und für morgen, da ist Glatteis insbesondere für Niedersachsen angekündigt. Dort fällt mancherorts morgen auch die Schule aus. Informationen dazu, die finden Sie bei uns online unter ndr.de. Und bei mir im Studio, da ist jetzt unser Reporter Peter Jagler. Er war heute in Hamburg unterwegs, hat sich die Auswirkungen des Winterwetters genauer angesehen. Peter, du warst auch am Hauptbahnhof, was hast du beobachtet? Wie ist die Lage dort?
Ja, also vordergründig entspannt. Es gab recht viele Mitarbeitende, zum Beispiel im Reisezentrum. Die haben sich um die Reisenden gekümmert, die gestrandet sind. Somit gab es wenige Schlangen. Auch auf den Anzeigetafeln sind mir keine Züge aufgefallen, die ausfallen. Das fand ich interessant, aber das scheint ein neuer, in Anführungsstrichen, Trick der Bahn zu sein. Da werden nämlich nur noch die Züge angezeigt, die fahren. Und alle die ausfallen, die werden gar nicht erst angezeigt, aber es fallen tatsächlich noch sehr, sehr viele Züge aus.
Kannst du denn sagen, wo genau gibt es Beeinträchtigungen? Welche Strecken sind besonders betroffen?
Also noch gar nichts geht zwischen Hamburg und Westerland. Genauso, wenn man aus Hannover oder aus Münster in NRW Richtung Norddeich Emden möchte, also an die Nordsee, das geht auch noch nicht. Und aus Hamburg und aus Berlin kommt man auch noch nicht nach Rostock, also auch an die Ostsee, das klappt auch noch nicht. Die Bahnchefin, wir haben es eben gehört, die hat gesagt, 2/3 der Züge fahren wieder. Ich habe da so meine Zweifel. Beispielsweise die Strecke Berlin-Hamburg. Ja, die gibt es wieder. Aber ich habe jetzt gerade mal im Navigator geguckt. Wir können mal zusammen draufschauen. Die Verbindung um 16.40 Uhr nach Berlin fällt aus. Die Verbindung um 18.01 Uhr fällt aus. Die Verbindung um 18.49 Uhr fällt aus. Die Verbindung um 20.50 Uhr fällt aus. Und auf dem Rückweg zurück nach Hamburg 16.38 Uhr fällt aus. 16.46 Uhr fällt aus. Ach, ich könnte so weitermachen.
Ich erkenne dein Muster, ja.
Genau, also es fällt immer noch relativ viel aus. Und das liegt, die Bahn hat mir das erklärt, das liegt auch daran, dass immer wieder zwischendurch auf den Strecken geguckt werden muss, ist denn immer noch alles frei? Da sind immer noch Mitarbeitende, die auch die Weichen sauber machen oder beziehungsweise freiräumen. Deswegen ist es immer noch so, dass sehr viele Züge nicht fahren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt 2/3 sind der Fernverkehrszüge, die wieder fallen, aber es sieht doch auf der App immer noch sehr danach aus, dass viel ausfällt. Und im Regionalverkehr sieht es relativ gut aus. Metronom und Enno, die fahren ja vor allem in Niedersachsen, die fahren einigermaßen immer noch mit Verspätung. Sorgenkind, sagte mir ein Sprecher, ist der Erix. Und zwar vor allem im Harz, Uelzen, Braunschweig. Das war vordergründig erst ein Problem. Die Strecke wird wieder angeboten. Aber wer in den Harz will mit der Bahn, der muss immer noch mit großen Problemen rechnen.
Also einige Beeinträchtigungen, die gibt es noch auf der Schiene im Norden. Ist denn absehbar, wann die Züge im Norden denn auch wieder tatsächlich nach Plan fahren sollen?
Nein. Also das ist die ehrliche Antwort. Ich habe eben nochmal mit der Bahn telefoniert und da wird mir gesagt, wir wagen keine Prognose. Und auch auf der Internetseite dazu steht, es wird auch Montag noch Einschränkungen geben. Also die Bahn rechnet weiterhin mit Einschränkungen. Die Zugbindung, die ist ja aufgehoben worden für Reisende. Und da hieß es immer erst bis Samstag aufgehoben. Dann hieß es bis Sonntag, sprich bis heute. Und jetzt heißt es schon bis Montag ist die aufgehoben. Also die Bahn selbst rechnet wahrscheinlich auch noch morgen mit Schwierigkeiten.
Okay, wenn ich jetzt aber eine Bahnreise geplant habe, morgen vielleicht auch Pendlerin bin und unterwegs bin. Was ist dein Tipp? Wo bekomme ich denn jetzt gerade am verlässlichsten auch wirklich aktuelle Informationen, ob der Zug fährt oder nicht?
Ja, also da glaube ich, gibt es fast gar keine Möglichkeit, super verlässliche Informationen zu bekommen. Also es gibt eine Sonderhotline von der Bahn, die kann man anrufen. Man kann ins Reisebüro zu den oder ins Reisezentrum zu den Mitarbeitenden gehen oder man kann auch in der App schauen. Aber alle diese Infos sind nur so halb richtig, ist mir aufgefallen. Ich stand am Bahnsteig heute, da wurde ein Zug angezeigt, der war auch in der App. Dann hatte er eine halbe Stunde Verspätung auf einmal, dann 45 Minuten. Alle Reisenden haben auf diesen ICE gewartet und dann war er auf einmal weg. Er wurde einfach nicht mehr angezeigt und keiner wusste so genau warum. Der nächste sollte dann kommen, hatte dann wieder ein bisschen Verspätung. Also sprich, ich glaube, man kann sich gar nicht so richtig darauf verlassen. Es ist so ein bisschen Trial and Error. Man muss halt ans Gleis und gucken, kommt der Zug und wenn nicht, dann den nächsten nehmen. Immerhin, es gibt keine Zugbindung.
Sprechen wir noch ganz kurz über die Ursache. Warum ist die Bahn so stark betroffen von Wintersturm Elli? Warum ist das so stark?
Also Frau Paller hat heute, die Bahnchefin hat heute nochmal gesagt, naja, es ist halt sehr kalt. Wir haben viele Weichen, die frieren ein. Wir versuchen die mit ganz vielen Menschen und Mitarbeitenden in ganz Deutschland vom Schnee zu befreien. Es gibt Schneeverwehungen. Man kann auch gar nicht genau planen, wo sind besonders viele Schneeverwehungen, wo ist es besonders kritisch. Jetzt hat es sich herausgestellt, bei diesem Sturm war es in Hannover extrem kritisch. Das sagt die Bahn. Pro Bahn, der Fahrgastverband, mit denen habe ich auch gesprochen, die sagen hingegen, naja, die Bahn hat ihre Strecken marode gespart, beziehungsweise die Strecken sind so marode, dass, wenn es einen Schneesturm gibt, die Bahn dann innerhalb von ein oder zwei Wochen die Weichen auch nicht in den Griff bekommt. Von daher kein Wunder. Mir sagte der Sprecher von Pro Bahn auch, es gäbe weniger Schneeräumfahrzeuge als früher. Also auch da kein Wunder, dass die Bahn da nicht hinterherkommt. Und immer wieder habe ich bei dieser Recherche einen Namen gehört, und zwar Medorn, ein ehemaliger Bahnchef, der die Bahn ja auch an die Börse bringen wollte und somit, das sagt ProBahn, die Bahn so sehr runtergespart hat, dass es jetzt einfach so marode ist, dass die Bahn eigentlich keine Chance hat, bei so einem Wetter einen vernünftigen Fahrplan aufrechtzuerhalten.
Informationen waren das von unserem Reporter Peter Jagler live hier im Studio. Vielen Dank, Peter. Er war heute für uns in Hamburg unterwegs und hat sich unter anderem am Hauptbahnhof in Hamburg mal genauer angeschaut, wie aktuell die Lage ist. Der Winter, der hat aber auch, so sagt man es zumindest gerne, auch seine schönen Seiten. In Hamburg an der Außenalster, da begeistern zum Beispiel viele kleine, liebevoll gestaltete Schneemänner auf der Brüstung einer Brücke die Menschen. Und in Schleswig-Holstein, da haben die Menschen die Schlitten und die Ski rausgeholt. Doreen Pelz war heute Vormittag in Haseldorf im Kreis Pinneberg unterwegs und hat von dort mit Tagesschau 24 gesprochen. Moderator Karl-Georg Salzwedel hat sie gefragt, wie die Menschen mit dem für den Norden nicht wirklich selbstverständlichen Schneewetter und der Schneesituation eigentlich umgehen.
Also die sind sehr gelassen und freuen sich größtenteils eben darauf, dass es endlich mal etwas weißer ist hier bei uns im Bundesland. Zum Beispiel ist gestern kurzerhand in Pinneberg bzw. in Elmshorn ein kleiner Biathlon auf die Beine gestellt worden. Da hat ein Sportverein die vereiste Fläche eines Fußballfeldes genutzt und hat da die Leute mit einem Schlitten im Kreis laufen lassen. Dann wurde mit Schneebällen auf Dosen geworfen. Also so ein Biathlon à la Schleswig-Holstein. In Burg in Dithmarschen, da ist gestern Abend auch noch eine Rodelnacht gemacht worden. Also man macht hier wirklich einfach das Beste daraus. Und alle die, die einen Schlitten haben, die holen den jetzt natürlich in diesen Tagen raus, fahren durch die Wälder, fahren die Deiche runter. Also man genießt es sozusagen, dass hier endlich auch mal ein bisschen eine weiße Pracht liegt.
Doreen, lass uns noch kurz auf die Straßen schauen in Schleswig-Holstein. Wie ist die Lage dort für die Autofahrer?
Also die waren natürlich am Freitag, als hier viel Schnee und viel Schneeverwehungen angekommen sind, vor allen Dingen auf den Nebenstraßen schon etwas schwieriger. Die Hauptstraßen waren zum Großteil eben frei. Auch heute ist es noch so, dass man auf den Hauptverkehrsstraßen sehr, sehr gut durchkommt. Die Nebenstraßen, da kommen die Autobahnen bzw. die Meistereien der Orte nicht so gut hinterher, um das dann eben freizuräumen. Da ist es durchaus eben noch glatt. Wir haben heute Morgen hier zum Teil bis zu minus 10 Grad. Also auch gestern hat es da ja ein bisschen angetaut. Das ist schon oft an der einen oder anderen Stelle rutschig, aber von Schneeverwehungen und so weiter ist im Moment keine Rede mehr. Das hat sich tatsächlich beruhigt bei uns und die Autobahnen sind frei.
Soweit Schilderungen von unserer Reporterin in Schleswig-Holstein, Doreen Pelz, und zwar im Gespräch mit Tagesschau24-Moderator Karl-Georg Salzwedel. Und er hat außerdem mit Stefan Labs aus der ARD-Wetterredaktion gesprochen. Heute ist es ja mancherorts noch klirrend kalt, doch das ändert sich in den nächsten Tagen. Also die Frage an den Experten, worauf müssen wir uns einstellen?
In der kommenden Nacht erreicht uns von Benelux und Frankreich ein neuer Tiefausläufer vom Atlantik. Das ist eine sogenannte Warmfront. Und Warmfront bedeutet, sie hat sehr milde Luft im Gepäck. Und da ist auch noch mal ein bisschen Wind mit dabei. Das heißt, die milde Luft, die kommt auch ziemlich zügig zu uns herein. Ja, und dann haben wir eben diese Gemengelage. Am Boden kalt, Die kommende Nacht wird noch mal verbreitet frostig in ganz Deutschland. Und da kann es dann eben sein, dass Regen aufgefrorenen Boden trifft. Da haben wir es dann also entsprechend mit einer neuen, hochwinterlichen und brisanten Lage zu tun.
Gefrorener Boden und Regen, das ist keine gute Kombination. Wer morgen vor die Tür muss, was rätst du denen?
Auf jeden Fall aufpassen, sehr vorsichtig sein. Wenn es geht, zu Hause bleiben. Es ist nicht übertrieben, weil die Lage, die ist wirklich brenzlig. Das ist eine Glatteislage, die uns da morgen bevorsteht. Die Front zieht im Laufe der Nacht zu uns herein. Wie gesagt, zuerst die westlichen Landesteile betroffen. Emsland, Rheinland, Ruhrgebiet, Münsterland, runter bis nach Rheinland-Pfalz und zum Saarland. Dort zuerst vielleicht noch etwas Schnee, der geht aber schnell in gefrierenden Regen über, zum Teil Eiskörner. Es kann also sofort spiegelglatt werden. Zum Teil herrscht Luftfrost, deswegen der Regen, der fällt, der friert auch sofort an sämtlichen Oberflächen fest. Und das arbeitet sich weiter vor. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sind dann weite Teile Niedersachsens betroffen. Ostwestfalen, Lippe bzw. generell Westfalen, der Westen Hessens. Im Laufe des Vormittags ist die Landesmitte dran. Richtung Nachmittag dann noch mehr und mehr der Osten Deutschlands. Und da rückt dann aber von Westen her langsam die mildere Luft nach. Dort beruhigt es sich dann auch Stunde um Stunde. Also morgen Nachmittag, morgen Abend im Berufsverkehr ist dann in der Westhälfte wieder alles gut. Da ist nicht mit Glätte zu rechnen. Dafür dann aber wiederum in der Osthälfte Deutschlands, weil dort herrscht noch Dauerfrost. Dann ist die Front dorthin unterwegs. Also noch mal kurz zusammengefasst: Regen, aufgefrorenen Boden, aufgefrorene Oberflächen. Gefährliche Situation.
Stefan, lass uns zum Schluss noch mal vorausblicken auf die kommenden Tage ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Ist dann in der nächsten Woche die nächste Kältewelle in Sicht oder wie entwickelt sich das Wetter?
Nein, tatsächlich nicht. Also all diejenigen, die momentan tatsächlich geplagt sind von Schnee, von Glätte, von Verkehrsbehinderungen, sei es bei der Bahn oder auf der Straße, die können vor allem ab Dienstagnachmittag dann wirklich aufatmen. Der Dienstagvormittag wird im Osten Deutschlands vielleicht noch mal kritisch. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg bis nach Sachsen, da kann es nochmals zu gefrierendem Regen oder gefrierendem Sprühregen mit Glatteis kommen. Spätestens aber am Dienstagnachmittag ist die kalte Luft dann auch dort ausgeräumt, zieht sich nach Polen zurück. Und dann haben wir tatsächlich den gesamten Rest der kommenden Woche eher ruhiges Wetter, relativ mildes Winterwetter, tagsüber Plusgrade, nachts eher Frost, vor allem in den höheren Lagen. Also dann ist das Thema Glätte und das Thema Schnee erst einmal vorbei.
Sagt Stefan Labs aus der ARD-Wetterredaktion. Und alle Infos zum aktuellen Winterwetter und dessen Auswirkungen im Norden finden Sie natürlich online bei uns auf ndr.de. Dort können Sie auch noch mal detailliert nachlesen, wo morgen die Schule ausfällt. Sie hören die Themen des Tages hier auf NDR Info und wir blicken nun in den Iran, wo erneut unzählige Menschen auf die Straße gegangen sind. Sie erheben ihre Stimme gegen das Regime. Nach Angaben von Aktivisten ist die Zahl der Todesopfer auf mittlerweile mehr als 200 gestiegen. Informationen, die fließen weiterhin nur spärlich über Satellitenverbindungen aus dem Land. Der Iran hat das Internet weiterhin blockiert und wir wollen diese Proteste einordnen, und zwar mit dem Politikwissenschaftler und Iran-Experten Ali Fatollah Nejad. Ihn habe ich vorhin gefragt, ob diese Proteste seiner Einschätzung nach das Potenzial haben, das Regime tatsächlich zu Fall zu bringen.
Ja, das Potenzial hätten sie. Das hängt allerdings natürlich an weiteren Faktoren ab, aber das, was man sagen kann, ist, dass es der existenziellste Moment für die Islamische Republik seit ihrer Entstehung von nunmehr fast 47 Jahren ist.
Anfangs waren es ja, so heißt es, unzufriedene Markthändler, die sich um ihr Auskommen sorgten. Mittlerweile sind diese Proteste aber viel größer. Also wer geht da aktuell auf die Straße und vor allem warum?
Das ist in der Tat eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, ein wahrhaftiger nationaler Aufstand gegen die Machthaber der Islamischen Republik. Mit dem Ruf der Abschaffung der Diktatur. Der Auslöser war durchaus die ökonomische Talfahrt, in der sich das Land schon seit geraumer Zeit befindet. Die Situation hat sich nunmehr natürlich in den letzten Monaten auch verschärft. Losgegangen ist es bei den, wie Sie schon gesagt haben, bei den Basaris, die bis dato noch als Regime loyal angesehen wurden oder zumindest nicht als Regimeopponenten. Dies hat sich nun geändert. Man darf nicht vergessen, dass just diese Basaris in einer Allianz mit den Islamisten auch die sogenannte Islamische Revolution 1979 und dann auch die Islamische Republik, die Errichtung dessen ermöglicht haben. Seitdem haben sich die Proteste stark erweitert. Wir haben seit ungefähr 3 Tagen eine neue Dynamik. Wir haben mittlerweile eine kritische Masse erreicht, was die Zahl der Menschen anbelangt, die in sämtlichen Provinzen des Landes, in sämtlichen großen Städten des Landes auf die Straßen gehen. Das sind mindestens Hunderttausende, wenn nicht mehr. Und der Grund ist jener, der auch bei den vorherigen landesweiten Protesten, also 2017, 18, zur Jahreswende 2019 und zuletzt 2022 der Fall war. Das ist die Priorität und Politik des Regimes in Iran, das eine nationale Tragödie verursacht hat, eine Verarmung des Großteils der iranischen Bevölkerung. Und auf der anderen Seite gibt es ein politisch autoritäres System und die Menschen wenden sich gegen diese brutale und auch korrupte Elite.
Wir wissen aber ja auch aus der Vergangenheit, mit welcher Härte das Regime gegen Proteste wie diese nun vorgeht. Derzeit, während wir sprechen, ist die Rede von mehr als 200 Toten. Was hören Sie dazu aus dem Iran?
Ich glaube, diese Zahl ist äußerst konservativ. Ich gehe davon aus, dass wir diese Zahl verzehnfachen müssen. Wir haben seit 3 Nächten, wie vorhin gesagt, auf der einen Seite hunderttausende Menschen, die abends auf die Straßen gehen. Wir haben allerdings gleichzeitig auch die Abschaltung des Internets und auch des Handy- und auch Festnetzes, sodass nur über Satelliten, Internet, Starlink uns diese Videos und erreichen. Und das, was passiert vor dem Hintergrund dieser Abschaltung, ist ein äußerst brutales Vorgehen. Es gibt Indizien, dass es sich um Massaker handelt. Und ich gehe davon aus, dass diese Zahl mittlerweile 4-stellig ist.
Sie sprechen gerade von einem brutalen Vorgehen. Kann denn die internationale Gemeinschaft Ihrer Einschätzung nach etwas tun, um etwa mäßigend auf das Regime einzuwirken? Beziehungsweise haben Sie überhaupt den Eindruck, dass die internationale Gemeinschaft das überhaupt tun möchte?
Eine sehr gute Frage. Wir müssen nüchtern beobachten, dass Europa beobachtet, sich die Geschichte anschaut. Es gab von den Regierungschefs der 3 wichtigsten europäischen Länder, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, durchaus vor 1-2 Tagen Äußerungen oder Aufforderungen auf die iranische Seite, nicht brutal vorzugehen. Aber all das reicht natürlich nicht. Europa hat sich wohl entschieden, zuzuschauen. Das ist das eine. Das zweite sind die USA natürlich. Da haben wir eine andere Dynamik. Wir haben Statements von Trump, Drohungen, dass die Amerikaner eingreifen, wenn das Regime denn tödlich gegen die friedlichen Demonstranten vorgeht. All das ist passiert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die USA eingreifen, inwieweit sie eingreifen können und überhaupt, ob sie eine Strategie haben in ihrer Iran-Politik, die durchdacht wäre.
Ich würde gerne einmal bei den USA bleiben. US-Präsident Trump, der hat ja der Protestbewegung Hilfe angeboten. Die New York Times, die meldet aktuell unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei über neue Optionen für Angriffe auf den Iran informiert worden. Und der Iran, der drohte wiederum mit Gegenangriffen. Also müssen wir uns auf eine militärische Konfrontation einstellen?
Ich glaube, beides sind keine neuen Nachrichten. Das eine ist, dass Trump gebrieft wird, natürlich über die militärischen Optionen seitens der CENTCOM, also der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Mittleren Osten. Das ist ganz normales Usus. Das bedeutet nicht, dass man das auch durchzieht, dass die iranische Seite solche Drohungen macht. Das haben wir seit vielen Jahren schon gehört, dass man also amerikanische Militärbasen in Angriff nimmt oder auch Israel angreift. Also all das ist nicht neu. Ich glaube aber, dass wir nebst der militärischen Dimension durchaus Möglichkeiten haben, den Druck zu erhöhen auf das iranische Regime, auf die Machthaber, den ökonomischen Druck zu erhöhen. Es gibt nach wie vor Möglichkeiten, die Finanzen der iranischen Oligarchie auch in Europa zu unterbinden. Es gibt nach wie vor eine auch Bankenpräsenz. Das kann man machen. Und das andere ist die Bereitstellung von Starlink, die vermehrte. Das könnten durchaus auch die USA bewerkstelligen.
Schauen wir nochmal auf die andere Seite, die iranische Seite. Nach dem Sturz Assads in Syrien und auch der Schwächung der Hisbollah oder auch der Hamas, welche Verbündeten sind denn dem Iran überhaupt noch geblieben?
Iran oder beziehungsweise die Islamische Republik Iran befindet sich historisch gesehen und international an ihrem schwächsten Punkt im Zuge des Kollapses der sogenannten Achse des Widerstands, also dieses Netzwerks an Milizen im Nahen Mittleren Osten im Zuge des Gazakrieges 2024, eigenhändig quasi durch Israel. Also die Hezbollah ist nicht mehr, ist ein Schatten ihrer selbst. Das Assad-Regime, wie Sie schon gesagt haben, ist weggefallen. Trotzdem gibt es Berichte, dass ungefähr 850 Milizen, pro-iranische Hezbollah-Milizen aus dem Libanon, aber auch aus dem Irak nunmehr zur Zerschlagung der Proteste hereingeholt worden sind. Wir hatten ähnliche Berichte auch in der Vergangenheit. Das würde ich als durchaus plausibel ansehen. Was den Wegfall Maduros anbelangt in Venezuela, ist es durchaus auch ein Rückschlag für die Islamische Republik Iran. Wir dürfen nicht vergessen, dass Venezuela und das dortige Regime nicht nur in Bezug auf die Finanzierung der Hezbollah eine große Rolle gespielt haben, sondern auch enge Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden hatten und auch als möglicher Zufluchtsort angesehen worden sind für die iranische Elite. Also es gibt eine sehr starke Schwächung international der Islamischen Republik Iran.
Sagt der Politikwissenschaftler und Iran-Experte Ali Fatullah Nejad im Interview mit NDR Info. Entschuldigen Sie bitte die Qualität der Telefonverbindung. Und wir kommen jetzt in den Themen des Tages zum Sport und den hat Thorsten Ahles für uns.
Und da schauen wir zunächst in die Fußball-Bundesliga. Da stehen sich in der heutigen Nachmittagspartie des 16. Spieltags Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg gegenüber. Nach der ersten Halbzeit steht es dort 3:0 für die Gladbacher. Um 17.30 Uhr wartet dann auf den VfL Wolfsburg sozusagen eine Mission Impossible. Der Tabellen-14. Muss beim Tabellenführer, dem FC Bayern München, antreten. Kevin Poveska mit einem Ausblick.
Es ist direkt ein Hammer zum Auftakt. VfL-Mittelfeldspieler Matthias Swornberg ist sich der Aufgabe bewusst.
Auswärts ist vielleicht das schwerste Spiel. Kann alles passieren, aber wir müssen ein perfektes Spiel machen. Und für das trainieren wir und präparieren wir.
Auch Wolfsburgs Cheftrainer Daniel Bauer weiß, dass es schwer werden wird. Aber trotzdem.
Jeder, glaube ich, freut sich oder muss sich freuen, bei Bayern München spielen zu dürfen. Und wir wollen mutig sein. Wollen bei uns bleiben und wollen einen guten Start, auch unabhängig vom Ergebnis, wollen eine gute Leistung bringen.
Eine gute Leistung auswärts in München. Bauer möchte dafür gar nicht so sehr auf den Gegner, sondern auf das eigene Spiel schauen.
Wir wollen unseren Fußball spielen. Also wir wollen auch gegen Bayern immer wieder Momente haben, wo wir ins hohe Pressing gehen. Wir wollen aggressiv sein und wollen auch mit Ball nicht nur die Bälle hinten rausschlagen, sondern ja, unseren Weg weitergehen, den wir zuletzt gezeigt haben. Also auch da versuchen immer wieder Kombinationsfußball zu zeigen.
Im ersten Saisonspiel gab es für die Wölfe noch eine ärgerliche Heimniederlage nach eigener Führung gegen die Bayern. In München will sich der VfL laut Bauer nicht verstecken.
Wir werden bereit sein und wollen alles geben, um in München zu bestehen und ja, den Bayern einfach ein schweres Spiel zu bereiten.
Alles in allem freut sich der Cheftrainer auf sein erstes Duell mit den Wölfen in der Allianz Arena beim deutschen Rekordmeister.
Witterungsbedingt spielfrei hatte an diesem Wochenende ja Werder Bremen. Das Heimspiel gestern gegen Hoffenheim musste abgesagt werden. Dafür waren sie in Bremen auf dem Transfermarkt erfolgreich und haben den Serben Jovan Milošević vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ausgeliehen. Olaf Rathje hat die Einzelheiten.
Der 20-jährige Mittelstürmer gilt als großes Talent und wird nun bis zum Ende der Saison an der Weser spielen. Zuletzt war der Angreifer am Partizan Belgrad verliehen, wo er 19 Tore in 30 Spielen erzielte. Die Konkurrenzsituation beim VfB Stuttgart wäre dennoch zu groß gewesen. Deshalb nun der Leihwechsel nach Bremen. Hier freut sich vor allem Trainer Horst Steffen auf den 1,90 Meter großen Neuzugang, weil dieser so wörtlich sehr gut passe zur Art und Weise, wie Werder Fußball spielen wolle. Ob Milošević bereits übermorgen beim Spiel in Dortmund sein Debüt geben kann, ist allerdings noch offen. Zuletzt musste er aufgrund einer gebrochenen Hand pausieren.
Kommen wir kurz zum Wintersport. Da sind die deutschen Biathleten heute beim Heimweltcup in Oberhof ohne Podestplätze geblieben. Bei den Frauen wurde Franziska Preuß in der Verfolgung Fünfte. Den Sieg sicherte sich die Schwedin Elvira Öberg. Und im Staffelwettbewerb der Männer gab es für das deutsche Quartett ebenfalls einen fünften Platz. Der Sieg ging an Norwegen, Zweiter wurde Frankreich vor Schweden. Und die deutschen Hockeyherren haben bei der Hallenheim-Europameisterschaft in Heidelberg eine Medaille verpasst. Die DHB-Auswahl verlor das Spiel um Bronze gegen Spanien mit 5:6.
Und das war der Sport mit Thorsten Ahles. Und das waren wiederum die Themen des Tages mit einer Sonderausgabe hier auf NDR Info. Es ist gleich 17 Uhr und dann folgen auch die Nachrichten. Alle Informationen zum Winterwetter im Norden und auch den Auswirkungen hier in Norddeutschland, die finden Sie online unter ndr.de und auch in einer weiteren Ausgabe der Themen des Tages hier auf NDR Info um 18:30 Uhr dann.
Zwischen Hamburg